Liebe Geschwister, der Situation geschuldet findet heute Abend keine Bibelstunde statt, aber wir möchten, dass ihr alles das mitbekommt, was bereits in der vergangenen Woche in den Bibelstunden gelaufen ist. Und es wird zwar nur Bild und Ton sein, ihr könnt es diesmal leider nicht interaktiv haben, es sei denn, ihr macht euch die Mühe und ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt, die ich gerne für euch beantworten will. Wir wollen heute den Psalm 150 miteinander betrachten. Psalm 150, eine kurze Rede, aber, wie ihr sehen werdet, mit langem Sinn. Lesen wir erstmal den Psalm 150. Da heißt es: Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Posaunenschall. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Soweit zunächst Gottes Wort. Ihr Lieben, was fällt euch besonders auf, wenn ihr diesen Psalm lest? Nun, was meint ihr? Na klar, es ist der letzte der Psalmen. Und womit beschäftigt er sich? Was können wir daraus für unser Leben für einen Schluss ziehen? Was sollten wir als das Wichtigste in unserem Leben betrachten? Der Lobpreis Gottes ist das Wichtigste, was uns durch unser ganzes Leben immer begleiten soll. Wir haben hier den letzten Gipfel der hohen Bergkette der Psalmen vor uns. Er ragt hoch in die klare Himmelsluft hinein und seine Spitze badet sich in dem herrlichen Sonnenlicht der Welt der ewigen Anbetung. Der Psalmdichter ist ganz erfüllt von himmlischer Begeisterung. Er hält sich nicht dabei auf, irgendetwas zu begründen, zu lehren oder zu erklären. Er ruft vielmehr mit glühendem Eifer: Lobt ihn, lobt ihn, lobt den Herrn. Wenn wir diesen Psalm lesen, stellen wir fest, dass er erschöpfend Antwort gibt auf vier Fragen, die sich dem Gläubigen immer wieder stellen, wenn es um die Anbetung Gottes geht. Welche vier Fragen sind das denn? Erstens, wo sollen wir den Herrn loben? Zweitens, wofür sollen wir den Herrn loben? Drittens, wie und womit sollen wir den Herrn loben? Und viertens, wer soll den Herrn loben? Die Antworten, die uns der Psalm selbst gibt, wollen wir uns im Weiteren genauer anschauen. Der erste Vers beginnt mit einem Halleluja. Diese Ermahnung, den Herrn zu loben, ergeht an alles, was ist, auf der Erde oder im Himmel. Alle Geschöpfe sollen die Herrlichkeit dessen verkündigen, zu dessen Ruhm sie geschaffen sind. Jahwe, der eine und alleinige Gott und Herr, soll der einzige Gegenstand aller Anbetung sein. Wer auch nur das kleinste Teilchen seiner Ehre einem anderen gibt oder gar für sich selbst in Anspruch nehmen will, der begeht schmählichen Hochverrat. Wer sich weigert, ihm die Ehre zu geben, begeht einen gefühllosen Raub. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Hier finden wir die erste auf unsere vier Fragen, die Antwort darauf. Lobt El, den Starken, in seinem himmlischen und in seinem irdischen Heiligtum. Beachten wir, wie hier Macht und Herrlichkeit miteinander hervorgehoben werden. Was bedeutet das für uns? Das Lob des Herrn beginnt daheim. Denn das irdische Heiligtum ist der Tempel Gottes, und wo finden wir diesen Tempel? Er ist da, wo Gott wohnt, und Gott wohnt auf Erden, durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen. das himmlische Allerheiligste soll mit Gottes Lobpreis erfüllt werden. Gerade so, wie der irdische jüdische Hohepriester das irdische Allerheiligste mit dem süßen Duft des Weihrauchs erfüllt hatte, solange es in Jerusalem den Tempel gab. Sowohl in Gottes Gemeinde wie auch in dem himmlischen Tempel sollen dem Höchsten beständig Lobpreis dargebracht werden. Er wohnt im Heiligtum, denn er ist der Heilige. So oft wir uns zu heiligen Zwecken versammeln, soll es unsere Hauptbeschäftigung sein, den Herrn, unseren Gott, zu loben. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Es ist für uns von hohem Wert, dass in unserem Gott Heiligkeit und Macht vereinigt sind. Macht ohne Gerechtigkeit, das wäre Bedrückung. Und Gerechtigkeit ohne Macht wäre zu schwach, um uns, seinen Geschöpfen, in irgendeiner Weise von Nutzen zu sein. Beides zusammengefügt, und zwar jeweils in unendlichem Maß, das ist der lebendige Gott Israels, den wir anbeten. In was für eine unfassliche Weite dehnt sich das von ihm geschaffene Universum aus, dessen Größe wir uns an der Entfernung der Sterne ausmalen, diese allgewaltige, unbegreifliche Feste. Alle Weiten dieses unermesslichen Raumes sollen mit dem Lob des Ewigen erfüllt werden. Und auch alle Himmelswelten sollen vom Ruhm des dreimal heiligen Jahwe widerhallen. Wie auch das eine, das erlösende Wort des Heilands am Kreuz bis heute durch das geschaffene Universum echot und der Schöpfung ihre Erlösung verkündigt. Dieses wunderbare, ewige Tetelestai, dieses Es ist vollbracht. Und alle Heiligtümer der Erde sollen den Allmächtigen preisen. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Da gibt es Stoff genug, zu loben und zu preisen. In seinen Machttaten sehen wir Gott selbst. Alle Manifestationen seiner alles überwindenden Stärke geschehen stets zum Besten von Wahrheit und Gerechtigkeit. Sein Schöpfungswerk, seine Vorsehung und auch der ausgeführte Erlösungsplan fordern jeden zum Preis seines Namens auf, denn sie sind sein ureigenstes und alleiniges Werk. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Das Wesen Gottes ist von überragender Größe und sein Lob sollte dementsprechend auch überragend groß sein. Es gibt an Gott nichts, was klein wäre. Und es gibt getrennt von ihm nichts, was wirklich groß ist. Wenn wir nur immer darauf bedacht wären, unsere Anbetung unserem großen Gott angemessen zu gestalten, wie viel besser würden wir singen, mit wie viel mehr Ehrfurcht würden wir beten. Lobt ihn mit Posaunenschall. Im Grundtext heißt es Schofar, also mit Hörnerschall. Mit lautem, hellem Ton soll das Volk zusammengerufen werden. Lasst alle Menschen wissen, dass wir uns nicht schämen, den Herrn öffentlich anzubeten. Ruft sie mit unmissverständlichem Ruf auf, sich vor Gott anbetend zu neigen. Das Blasen des Schofars war mit den erhabensten und denkwürdigsten Ereignissen in der jüdischen Geschichte verknüpft, wie wir gesehen haben, als wir das erste Buch Mose durchgepredigt haben. Da sahen wir die Gesetzgebung auf dem Berg Sinai, die Ausrufung des Heiljahres, die Krönung israelitischer Könige, die Kriege und vieles andere mehr. Wir denken an das Blasen der Hörner, der Posaunen, auch im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus Christus und der Auferstehung der Toten. Wenn wir heute auch darauf verzichten, dieses Instrument in unseren Gottesdiensten zu verwenden, so soll dennoch unser Lob des Herrn so deutlich und so herzhaft sein, wie wenn wir dazu ins Horn stoßen würden. Lasst uns darüber hinaus niemals vor uns her posaunen lassen zu unserer eigenen Ehre. sondern lasst uns alles Posaunen und Trompeten einzig und allein für Gottes Ehre aufsparen. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Sind die Leute dann einmal durch den Schall des Schofahorns zusammengerufen, dann sollen sie auch mit Saiteninstrumenten eintreten. Und nicht nur solche, die durchs Blasen ertönen. Die weicheren, lieblicheren Töne sollen ebenso heiligen Zwecken geweiht werden, wie die eher zum Aufwecken dienenden Klänge. Der dem Evangelium dienende Sinn dieser Worte ist, dass alle Kräfte und Fähigkeiten den Herrn preisen sollen. Leute aller Art, in allerlei Umständen und von allerlei Gemütsbeschaffenheit, sollen dem, der Herr über alles ist, die Ehre erweisen. Jede Kraft und Gemütseigenschaft, jede Anlage und Geschicklichkeit, jeder geistliche Einfluss auf andere, alles soll dem Dienst des großen Wohltäters des Weltalls geweiht sein. Lobt ihn mit Tambourin und Reigen. Im Grundtext heißt es Bitov, also mit Pauken. Diese Form, den Herrn zu preisen, war in der Erinnerung des Volkes Israel mit seiner Errettung aus dem Schilfmeer verknüpft. Sie stellt die jubelndste, die frohlockendste Art dar, die der Freude am Herrn und seinem Heil Ausdruck zu geben. Da treten Hände und Füße zusammen in den Dienst. Und der ganze Leib bewegt sich in Übereinstimmung mit den Gliedern. Gibt es nicht Zeiten in unserem Leben, wo wir von einem so überströmenden Glücksgefühl bewegt sind, dass wir beinahe vor Freude tanzen mögen? Lasst uns solchen Frohsinn nicht in niederen Dingen verzehren. Lasst vielmehr das herrliche Wesen und Tun unseres Herrn uns zu solcher Begeisterung der Freude erregen. Es ist in unserem allerheiligsten Glauben genug davon, was den höchsten Grad der Freude und Wonne in uns erzeugen kann. Wenn Christen im Lob des Herrn stumpf und schläfrig sind, dann handeln sie nicht in Übereinstimmung mit den Grundzügen des Glaubens, zu dem sie sich bekennen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Im Grundtext heißt es Vikufgab, also mit Schalmei oder mit Pfeifen. Wir haben in diesem Vers Instrumente der drei Hauptklassen, die Pauken oder Handtrommeln, die geschlagen werden, sowie Saiteninstrumente und Pfeifen. Das heißt, alle Instrumentenarten sollen dazu benutzt werden, den Herrn zu loben und zu preisen. Nichts ist da gemein oder unrein. Alles kann zu den höchsten Zwecken geheiligt werden. Viele Menschen, viele Sinne. Alle diese sind so verschieden wie Geigen und Pfeifen. Aber es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott. Und diesen einen sollen alle anbeten und loben. Unter den Pfeifen kann entweder die Sackpfeife, das, was wir Dudelsack nennen, oder die Rohrpfeife, die auch Hirtenflöte genannt wird, verstanden werden. Und ich zweifle nicht daran, dass gar mancher fromme Hirte in Israel manch liebliches Lied, Loblied, auf seiner Schalmei geblasen und damit seinen Gott gepriesen hat. Lobt ihn mit klingenden Becken, lobt ihn mit schallenden Becken. Im Grundtext heißt es Bakilekele, also mit Zimbel, das sind die Becken. Es sind hier wohl heller und dunkler und dabei stärker klingelnde Zimbeln gemeint. Ihr wisst, orientalische Menschen lieben lärmende Musik. Der Psalm will sagen, lasst den Schall der lautesten Instrumente dem Herrn geweiht sein und auch den fröhlichen Klang der hellsten Töne, ebenso ihn und ihn allein loben. Die Musik hat die Pauke geschlagen, sie hat die Saiten der Harfe gerührt und den Schofar geblasen und nun macht sie noch eine letzte Anstrengung und schlägt die Metallbecken aneinander, um auch die trägsten Schläfer aufzuwecken und die gleichgültigsten aufzurütteln, wenn sie mit hellen und laut schallenden Tönen den Ruhm des Herrn verkünden. Alles, was Odem hat, lobe Jah. Die Gesamtheit des Odems, das heißt, alle lebendigen Wesen sollen Jahwe preisen. Er hat ihnen den Odem des Lebens gegeben. Deshalb sollen sie dann auch diesen Odem dazu gebrauchen, Gottes Lob zu sagen und zu singen. Alle ihr lebendigen Wesen, stimmt ein in den ewigen Lobgesang. Seid klein oder groß, gering oder hoch, haltet mit eurem Lob nicht zurück. Ein alter Ausleger hat einmal gesagt, der Name Jah oder Jahweh im Hebräischen sei mehr aus Hauchen als aus Buchstaben zusammengesetzt, um uns zu lehren, dass alle Odem von dem Herrn komme. Darum werde auch jeder Atemzug unseres Lebens für ihn gebraucht. Was für ein Tag wird das sein, wenn einmal alle Geschöpfe an jedem Ort darin eins sind, den einen, allein wahren, lebendigen Gott zu preisen. Das wird der volle, der letzte und niemals endende Triumph der Gemeinde Gottes sein. Halleluja! Hier schließt sich der Kreis. Noch einmal fordert der Psalmist auf, lobt den Herrn, der nichts anderes heißt, Halleluja. Hier schließt sich der Psalm zu einem Kettenring des Lobes zusammen. Das ist eine runde Sache, denn zugleich endet hier der ganze Psalter mit diesem liebeglühenden Wort der Anbetung. Nun haben wir den Psalm betrachtet und bedacht, und könnten uns jetzt eigentlich zufrieden zurücklehnen und zur Tagesordnung übergehen, wenn sich dann nur nicht neue Fragen gestellt hätten. Da wären ihrer drei. Erstens, was lernen wir hier über geistliche Musik? Zweitens, was folgt daraus über ihre Wirkung? Und drittens, wie muss Anbetung notwendigerweise geschehen? Was meint ihr zur ersten dieser drei Fragen? Gibt es Musikinstrumente, deren Klang Gott nicht wohlgefällig ist und die deshalb im Gottesdienst nicht gebraucht werden sollten? Wird Gott zum Beispiel durch den rhythmischen Lärm eines Schlagzeugs verunehrt? Können Musikinstrumente per se Werkzeuge des Widersachers sein? Wir haben in unserem Psalm 150 gesehen, dass Gott alle Instrumente, die laut geben, genehm sind, um sein Lob, seinen Ruhm, seine Ehre entgegenzunehmen. Wir könnten also in unserem Gottesdienst ein ganzes Orchester aller Instrumente einsetzen und würden immer noch seinen Ruhm verkünden. Mit den Musikinstrumenten ist es wie mit allen Alltagswerkzeugen. Mit einem Küchenmesser kann man Zwiebeln schälen, Fleisch schneiden, aber auch Menschen erstechen. Musikinstrumente können das Lob Gottes verkünden. Sie können aber auch zur Ehre Satans eingesetzt werden. Entscheidend ist hier wie überall das Herz des Menschen, der sie bedient, und seine Motivation. Was meinst du zur zweiten Frage? Was denkst du über die Wirkung der Musik? Du hast sicher schon erlebt, wie dir ein Rhythmus oder eine Melodie die Füße vom Boden gelupft hat. Du hast also erfahren, dass die Musik nicht nur deinen Geist, sondern auch deine Sinne ansprechen kann. Das geht bis zur Gefährlichkeit. Was bedeutet das aber für unseren Lobpreisalltag? Schauen wir noch einmal auf unseren Psalm zurück. Er folgt ganz offensichtlich einer Prioritätenliste. Am Anfang steht natürlich die Aufforderung zum Gotteslob. Dem folgt aber nicht, wie wir es von menschlichen Anweisungen erwarten könnten, das Wie. Wir finden hier überraschenderweise zuerst das Wieso und Wofür. Dann erst folgt das Wie. Was soll uns das sagen? Wir müssen bei unserem Lobpreis immer von dem ausgehen, was gelobt, was gepriesen werden soll. Unser Lobpreis soll doch unserem Gott und seiner Wahrheit gelten. Wenn wir also unseren Lobpreis stets aus der Wahrheit Gottes schöpfen, dann wird er und auch die begleitende Musik stets recht sein. Die Musik kann immer nur eine begleitende Funktion haben. Sie soll ein Ausdruck unserer inneren Bewegtheit sein und sie kann nie Selbstzweck des Lobpreises werden. wenn wir uns nicht von unserem Geist und von der Betrachtung der Werke und Taten Gottes zum Lobpreis hinreißen lassen, sondern von der Musik, die unsere Seele in Bewegung, ja in Verzückung bringt, dann ist dieser Lobpreis hinfällig. Denn wir loben und preisen dann nicht Gott, wir loben den Lobpreis selbst, der uns dadurch zum Götzen wird, womit wir Satan die Ehre geben. Lasst uns bei unserem Lobpreis also stets unseren Geist aus der göttlichen Wahrheit schöpfen und der Musik ihre begleitende Funktion zuweisen, die zu unserem gesungenen oder gesprochenen Wort Ausdruck unserer inneren Bewegung gibt. Damit ist dann aber auch schon die dritte Frage beantwortet, die sich uns gestellt hat. Denn wenn unser Lobpreis aus der göttlichen Wahrheit erwächst und nicht aus einem äußerlichen Reiz, dann wird er recht sein und Gott erfreuen. Ihr Lieben, lasst uns der Aufforderung des Psalmisten nachkommen und unseren Gott loben, und möge dieser letzte Ton des Psalters in deinem und in meinem Herzen fortklingen bis zu dem großen Halleluja der Ewigkeit. Lasst uns miteinander beten. Papa, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für alle Erkenntnis daraus, Erkenntnis deines Wesens und deines Handelns und Denkens. Wir danken dir, dass du uns Weisheit gibst, diese Erkenntnis in unserem Leben umzusetzen und auch an andere weiterzugeben. Und wir loben und preisen dich, dass du uns zu dir gerufen hast, dass du uns in deiner übergroßen Gnade alle unsere Schuld vergeben hast und dass du uns als deine Diener einsetzt, auch anderen Menschen dein Wort zu bringen. Amen.